Hallo, liebe Bücherfreunde. Nicht nur das Buch Freiheit von Angela Merkel oder das Kalendermädchen von Sebastian Fitzek sind einen Blick wert, sondern auch das Buch Bis wir unsere Stimme finden von Astrid Töpfner. Es ist ein aufwühlender Roman über das Schicksal der Verdingkinder in der Schweiz. Fanny und Jakob werden vom Staat an Bauern verschachert, eine Zeit voller harter Arbeit und Entbehrungen beginnt. Doch dann lenkt ein tragisches Unglück ihr Leben in zwei völlig unterschiedliche Richtungen. 15 Jahre später, 1968, stehen sie sich in Zürich überraschend wieder gegenüber. Um sie herum demonstrieren Studenten für mehr Freiheiten und Frauen für ihr Stimmrecht. Während Jakob in den Unruhen seine Chance sieht, sich für das an ihn verübte Unrecht zu rächen, klammert sich Fanny an den konservativen Traditionen fest, bis sie erneut alles zu verlieren droht. Wird sie es schaffen, ihre Stimme zu erheben, für sich, die Frauen der Schweiz und die Liebe zu Jakob?
Es war nicht gut, was passierte. Es war nicht gut. Erst waren sie mit dem Zug gefahren, dann mit dem Postauto, immer weiter weg von Grete, vom See, von dem Ort, an dem sie es gut gehabt hatten. Wie das Dorf hieß, in dem sie ausstiegen, hatte er nicht gesehen, aber sie hatten es schon lange hinter sich gelassen und marschierten schon seit sicher einer halben Stunde oder vielleicht fühlte es sich auch einfach nur so an, weil Jakob nicht wusste, wo das Ende sein würde. Er wischte sich mit dem Handrücken den Schweiß aus den Augenbrauen. Fanny hatte sich bei Grete auf den Boden geworfen, sich am Türrahmen festgehalten und geschrien, bis diese Frau von der Fürsorge ihr einen Klaps verabreicht hatte, und schluchzte seitdem ununterbrochen. Am liebsten wollte er ihre Hand packen, sich umdrehen und zurückmarschieren. »Wo gehen wir hin?« Ein paar Mal hatte er sich bereits im Zug und im Bus an diese Frau Meier gewandt, hatte versucht, mit ihr zu diskutieren, aber die hatte ihn nur angewiesen, aus dem Fenster zu schauen. »Gleich sind wir da, dann wirst du es schon sehen.« »Nein«, sagte er zu seiner eigenen Überraschung und blieb stehen. Packte nun wirklich Fannys Hand, die erschrocken aufsah, ihr braunes und ihr blaues Auge voller Tränen und Fragen und Angst. »Wir gehen nicht weiter, ehe sie uns nicht sagen, wohin sie uns bringen.« Er wusste gar nicht, woher die Forschheit kam, die aus ihm sprach. Vielleicht passierte das, wenn man sonst keinen Ausweg mehr sah, außer Wut oder eben Mut. Frau Meier blieb ebenfalls stehen und stemmte empört die Hände in die Seite. Aber dann hob sie eben diese Hände in einer Geste, die sagen könnte, dass es sowieso keine Rolle mehr spielte. »Ich bringe euch zum Berzeli Emil und seiner Frau Babette. Sie sind Bauern und brauchen Hilfe auf ihrem Hof, und ihr seid Kinder und braucht ein Zuhause. Aber warum schon wieder eine neue Familie?«
Sprecher sind Gysi Bringold und Mario Roos. Die Spieldauer beträgt 12 Stunden und 26 Minuten. Verdingung bezeichnete die Fremdunterbringung von armutsbetroffenen oder unangepassten Kindern zur Versorgung und Erziehung. Oft wurden die Kinder in die Landwirtschaft vermittelt, wo sie als günstige Arbeitskraft ausgenutzt wurden. In der Schweiz gab es die Verdingung bis 1981. 2013 entschuldigte sich die Regierung öffentlich bei den Opfern. Ähnlich wie den Verdingkindern in der Schweiz erging es den sogenannten Schwabenkindern, offiziell bis 1921. Die Bergbauernkinder wurden nach Oberschwaben zur Kinderarbeit vermittelt. Elmar Bereuter erzählt in seinem Roman »Die Schwabenkinder« das Schicksal des Bergbauernbuben Kaspar Nase Meser, der auf dem Kindermarkt in Ravensburg verdingt wird. Ein ebenso außergewöhnlicher Roman ist Damenopfer, geschrieben von Steffen Kopetzky. Es ist keine Biografie, obwohl es eine sein könnte. Moskau, 1923. Larissa Reisner hat als sowjetische Gesandte in Kabul strategische Pläne entdeckt, die das britische Empire stürzen könnten. In der flirrenden Hauptstadt, wo man die Welt nur denkt und aus den Angeln heben will, sucht sie nach dem Verfasser, einem Deutschen namens Niedermayer. Denn der Sieg der Freiheit ist Reisners Lebenssinn. Die junge Schriftstellerin und Revolutionärin wird als Wundertochter ihrer Epoche gefeiert. Aus illustrer Familie lernte sie schon als Kind Lenin kennen. Sie kämpfte als Politkommissarin der Wolga-Flottille. Pasternak und Trotzki bewundern sie. Von Moskau bricht Reisner auf nach Berlin, zu ihrer größten Mission. Sie soll ein geheimes Bündnis zwischen der Sowjetunion und dem deutschen Militär vermitteln. Verkörpert durch General Tuchatschewski, den Roten Napoleon und jenen schillernden Ritter von Niedermayer. Doch Larissa verfolgt ihre eigenen Ziele. Zwischen ihr und den beiden Männern entspinnt sich ein Beziehungsgeflecht, das enorme Sprengkraft hat, in amoröser wie politischer Hinsicht.
Seit beinahe 3 Wochen ist Larissa unterwegs. Zunächst mit dem Rolls-Royce aus dem Fuhrpark des Emirs quer durch Afghanistan, begleitet von platten Reifen und kochendem Motor. Eine mühsame Angelegenheit. Aber immerhin, sie sind an den Buddha-Statuen von Bamiyan vorbeigekommen, haben sogar zu den Füßen einer übernachtet. Der Aufgang der Sonne zauberte ein Mienenspiel auf dem Gesicht der riesigen Statue hervor und ließ den Buddha für ein paar Momente lebendig erscheinen. Ein Wunder der Bildhauerkunst. Nach 2 Wochen erreichten sie Sowjetisch-Tadschikistan, die Grenzstadt Kuschka, wo es eine Garnison der Roten Armee und einen Bahnhof der Transkaspischen Eisenbahn gab. Dort, in der Garnison, im Apartment des Kommandeurs, nahm sie ihr erstes Bad seit der Abfahrt von Kabul. Irgendwann, nach 2 weiteren Umstiegen, hat sie in Duschanbe den Schlafwagen Richtung Moskau erreicht. Die Fahrt dauert weitere 5 Tage. Larissa ist so erschöpft, dass sie fast einen ganzen davon verschläft. Sie liegt auf dem schmalen Bett, das sie nach Wanzen abgesucht hat, ohne offenbar alle zu erwischen, denn eine ganze Reihe von Stichen zieht ihr Bein, als sie das erste Mal aufwacht. Sie lässt es geschehen, schläft wieder ein. Am nächsten Morgen trinkt sie Tee in ihrem Abteil, den ihr der junge Schlafwagenschaffner serviert, und setzt sich später in den Speisewagen, wo sie an ihrem Tisch Manuskriptseiten und literarische Skizzen ausbreitet und Pläne schmiedet. Nicht nur für Artikel und Geschichten, die sie schreiben will, sondern auch für das neue Leben, das sie in sich trägt. Aber noch ist ihre Reise ein mächtiger Strom aus Gleichförmigkeit, von dem sie gar nicht erwartet, er könne ein Ziel haben. Sie erreichen nach beinahe 2 Tagen den Bahnhof von Kasan an der Wolga.
Sprecher ist Julian Horeisek und die Spieldauer beträgt 12 Stunden und 47 Minuten. Larissa Michailowna Reisner wurde 1895 in Lublin geboren. Sie war die Tochter des deutschstämmigen Rechtswissenschaftlers Michail Reisner und seiner Ehefrau Jekaterina Alexandrowna Schidrowa. Im April 2024 erschien im Rowohlt Verlag ihre Reportage 1924, eine Reise durch die Deutsche Republik und andere Reportagen aus der Epoche der Weltrevolution, mit einem Vorwort von Steffen Kopetzky. Larissa Reisner starb 1926 im Alter von 30 Jahren in einem Moskauer Krankenhaus an Typhus. Das waren meine Buchvorstellungen. Ich wünsche euch wie immer viel Spaß beim Hören. Bis zum nächsten Mal, Angela Schmielewski.